der aktuellen Episode ist der 1972 erschienene Essay Famine, Affluence and Morality, zu Deutsch Hunger, Überfluss und Moral, des australischen Moralphilosophen Peter Singer. In diesem einflussreichen Text tritt Singer für eine moralische Pflicht ein, Leid zu verhindern, solange dafür nichts von vergleichbarem moralischem Wert geopfert werden muss. Singer sieht dabei keinen Unterschied zwischen Leid, das unmittelbar vor unseren Augen geschieht, und jenem, das Menschen andernorts widerfährt. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Kilian Karger.
Schönen guten Tag zusammen.
Und direkt mir gegenüber, Manuel Schäffler.
Guten Tag.
Und dieses Mal bin ich auch wieder mit dabei. Mein Name ist Richard Rupp und wir starten auch gleich in die Folge rein. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Klassiker der Ethik, Peter Singers Text Famine, Affluence and Morality. Kann man auf Deutsch schnell übersetzen mit Hungersnot, Wohlstand und Moral. Der Text ist aus dem Jahr 1972 und ist tatsächlich deswegen so von Bedeutung, weil er erstens ein sehr überzeugendes Argument beinhaltet, das sehr deutlich ist und die allgemeine Debatte über globale Gerechtigkeit anstößt. Ja, und globale Gerechtigkeit ist, glaube ich, heute im Jahr 2024 nochmal deutlicher, dass es ein ganz zentrales Thema ist, als es 1972 war. Früher war zum Beispiel, wurde über Gerechtigkeit dann meistens im Kontext von Nationalstaaten gedacht. Also wie gehen Nationalstaaten miteinander untereinander um? Oder was bin ich als Bürger dem Nationalstaat schuldig oder umgekehrt er mir? Und im Bereich der Ethik hat man sich halt darauf fokussiert, was sind jetzt die Ansprüche von Individuen untereinander? Peter Singers Text könnte man jetzt auch eher als einen eher ethischen Text einordnen, weil es ihm jetzt in seiner Konzeption mehr um Individuen geht am Ende des Tages. Aber das arbeiten wir jetzt noch raus.
Ja, Singer steigt ja ein mit einem Beispiel, das eben zu der Zeit, als er diesen Aufsatz verfasst hat, gerade sehr die Medien dominiert hat, nämlich dass es eine größere Hungersnot im Gebiet des heutigen Bangladesch gab. Und er sagt, dieses Leiden der Menschen dort ist eigentlich vermeidbar, wenn von reicheren Nationen genug Hilfe kommen würde, um dieses Leiden zu stoppen. Aber er hat eben auch beobachtet, dass weder von staatlicher Seite, und er führt ja sogar auch ein paar Zahlen auf, da genug Hilfe kam, noch dass sich genug Individuen dafür interessiert haben, für die Problematik da, dass es irgendwie größere Spendenaktionen gegeben hätte, die das Leid da lindern.
Und er geht davon aus, dass es absolut möglich wäre, mit sogar verhältnismäßig geringen Ausgaben das konkrete Leid der Menschen dort vor Ort minimieren, / sogar beenden zu können. Also das ist so seine Intuition, mit der er da reinstartet, auf der jetzt dieses ganze Argument beruht.
Ja, und er sagt ja eben auch, das ist absolut kein Einzelfall, dass es diese Situation gerade in diesem Gebiet zu dieser Zeit gibt, sondern dass Welthunger, um den es ihn dann später geht, ja wirklich ein Problem ist, das die Menschheitsgeschichte schon lange beschäftigt hat und auch weiter beschäftigen wird.
Ich meine, wir können uns jetzt hier auch noch irgendwie weiter drüber unterhalten, warum das jetzt genau erst im Jahre 1972 rausbricht in der Philosophie und nicht früher schon. Das würde ich jetzt aber an dieser Stelle ausblenden lassen, weil wir dann tatsächlich über auch so jemanden wie Augustinus zum Beispiel reden könnten oder über ganz andere Versionen von Ethik aus früherer Zeit. Wichtig ist, in der, ich sage jetzt mal, modernen Diskussion der Philosophie oder der Ethik sind diese Probleme einfach ausgeblendet worden. Ich habe da eine kleine Zusammenfassung, weil das Argument ist eigentlich sehr kurz und sehr prägnant. Er macht dann später noch ein Gedankenexperiment, mit dem er das verstärken möchte. Prämisse 1. Suffering and death from lack of food, shelter or medical care are very bad. Also Leid ist schlecht, ist im Prinzip Prämisse 1. Ne?
Naja, er würde eben mehr sagen, dass gewisse Grundbedürfnisse gedeckt sein müssen. Und wenn es einen Mangel an der Deckung dieser Grundbedürfnisse gibt, dann entsteht Leid, das vermeidbar wäre.
Prämisse 2, Verhinderbarkeit. Wir können solches Leid verhindern, indem wir einfach effektiver spenden. Und zwar anstelle von unseren nicht lebensnotwendigen Ausgaben, wie zum Beispiel ein Konzertticket. Und um seine Intuition zu verdeutlichen, die er in Bezug auf globale Gerechtigkeit hat, anhand seines Beispiels, seines Gedankenexperiments von dem Kind, das im Teich ertrinkt. Also wir stellen uns vor, wir gehen durch den Park und dann ist da ein Teich und wir sehen, dass in dem Teich ein Kind liegt, das gerade am Ertrinken ist. Und dann gehen wir, retten dieses Kind, ziehen es raus und dabei wird unsere Kleidung dreckig.
Genau, und offensichtlich würde ja jeder vernünftig denkende Mensch dazu verpflichtet fühlen, dieses Kind aus dem Teich zu ziehen. Und sein Punkt ist, dass in einer sich immer weiter globalisierenden Welt das Leid eines ertrinkenden Kindes, das vielleicht 10 Meter von mir ertrinkt, nicht wichtiger ist oder nicht eine höhere Aufmerksamkeit verdient als das Leid eines Menschen, der weit weg von mir hungert, weil eben in einer globalisierenden Welt wir so aufgeklärt sind und so informiert über Hunger in der Welt nachdenken können, dass dieses Leid gleichwertig ist und dass leidende Menschen immer den gleichen Stellenwert haben und dieses Leid muss einfach verhindert werden.
Ja, als auch, dass wir zum Beispiel jetzt auch einfach die technologischen Möglichkeiten haben, dieses Leid mit zu verhindern. Ja? Es gibt einfach Hilfsorganisationen, denen können wir Geld geben, die können dann mit dem Flieger die Sachen schnell einfliegen und sowas. Also es ist praktikabel, immer machbar, dieses Leid zu verhindern.
Ja, und anhand von diesem Beispiel, das er macht und dieser Analogie, die er herstellt zwischen weltweitem Hungerleiden und dem ertrinkenden Kind, kann man dann auch einige seiner Annahmen und seine These auch gut ablesen. Es wäre für niemanden eine Option, das Kind ertrinken zu lassen. Das heißt, wenn Leid geschieht und ich das mitbekomme, dann ist es moralisch geboten, das Leid zu verhindern. Und er würde halt sagen, das trifft genauso auf das Kind zu, als auch auf an Hunger und Obdachlosigkeit und medizinischer Unterversorgung leidende Menschen weltweit.
Genau. Und das ist ja besonders dann einfach, wenn das, was ich dafür in Kauf nehmen muss, um dieses Leid zu verhindern, keine moralische Relevanz hat. Ja, also dass meine Kleidung dreckig wird, wenn ich das Kind retten muss, das ist einfach aus dem moralischen Punkt gesehen nicht wichtig. Ja, das ist halt unangenehm für mich, aber das hat jetzt keine höheren moralischen Implikationen darüber hinaus. Genauso würde er dann sagen, wenn wir jetzt auf diese Spendenebene gehen, dass ich mir dann eventuell ein neues T-Shirt weniger kaufen kann oder eben mal nicht das Konzertticket mir leisten kann und dafür aber dann dieser andere Mensch vor dem Hungertod gerettet ist, ist genauso. Also ich habe wieder etwas moralisch nicht Relevantes, nämlich mein Konzertticket geopfert für etwas moralisch sehr Relevantes, nämlich jemanden aus einer Notsituation, ich weiß nicht, ob befreien der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall das Leid, das dort aktiv am Entstehen ist, verhindern zu können.
Beziehungsweise noch radikaler würde er sagen, es ist sogar geboten, dass du nicht zu dem Konzert gehst, um jemanden vor dem Hungertod zu bewahren.
Richtig, und zwar ist es genau in derselben Dringlichkeit geboten. Das ist so ein bisschen die Pointe von der ganzen Geschichte. Er sagt, es ist nur, weil das woanders passiert, und was ja auch ein zweiter Punkt bei ihm ist, nur weil auch viele andere Leute was machen könnten dagegen, während jetzt in der Situation mit dem Park und dem Teich und dem Kind ich ja vielleicht der Einzige bin, der das sieht und deswegen eine massive Verantwortung habe, das jetzt auch zu tun. Aber ich in der Frage der globalen Gerechtigkeit oder der Hungersnotbekämpfung mir ja denken könnte, warum tut denn sonst keiner was? Warum tun Staaten nichts dagegen? Es gäbe ja Millionen Menschen, die auch was tun könnten. Man würde sagen, auch das macht keinen Unterschied. Genauso wie, wenn jetzt 10 Menschen um den Teich rumstehen, wäre ich auch nicht befreit von der Verantwortung, dieses Kind aus dem Teich zu ziehen.
Beziehungsweise noch viel absurder wäre es ja anzunehmen, da stehen 10 Menschen um den Teich rum und dann misst man erstmal aus, wer am nächsten dran ist und der, der am nächsten am Kind dran ist, muss es dann aus dem Tümpel ziehen. Und genauso verhält sich es mit dem Welthunger auch. Ja, es geht halt eben nicht darum, wer ist am nächsten dran, um zu helfen, und wer näher dran ist, ist mehr dazu verpflichtet zu helfen, sondern alle sind gleich dazu verpflichtet zu helfen.
Also ich glaube, die schwache Version ist ja die, über die wir bis jetzt primär gesprochen haben. Die ist ja irgendwie sehr unkontrovers. Das ist auch die, die er im Text dann hervorstellt. Wobei er aber im Text auch sagt, meine eigentliche Meinung ist, dass man der starken Version dieses Prinzips folgen müsste. Nämlich, dass man auch sagen muss, auch gewisse moralische Güter müsste ich dann aufgeben, die dann teilweise vielleicht sogar einen ähnlichen Wert haben, wenn ich dafür Leid verhindern kann.
Genau, das schwache Prinzip ist ja eben zu sagen, wenn ich Leid verhindern kann und ich muss etwas dafür opfern, was nicht von moralischem Wert ist, dann sollte ich das tun, beziehungsweise dann bin ich moralisch dazu verpflichtet. Und diese starke Version ist, geht ja eben dann darüber hinaus, wie du gesagt hast, dass man in gewissen Situationen selbst ein moralisches Gut opfern sollte, oder es ist geboten, ein moralisches Gut zu opfern, um Leid zu verhindern.
Genau.
Und was wäre dann so ein moralisches Gut, das geopfert werden könnte, um Leid woanders zu verhindern?
Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ich bin mir da nämlich auch überhaupt nicht sicher, weil das auch nie irgendwie wirklich ausbuchstabiert in dem Text.
Oder? Also was er ja explizit ausnimmt, ist, dass ich mich selber so weit gefährde, dass ich selber in eine genauso schlechte Situation komme. Also, dass ich dann Hunger leiden muss, damit jemand anders nicht mehr Hunger leiden muss. Das würde sagen, ist nicht geboten. Oder dass ich und die Menschen, die auf mich angewiesen sind, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Familienvater bin, meine Kinder, dass die Hunger leiden müssten, da würde er auch eine Ausnahme machen. Ja. Aber in dieser starken Version würde schon so weit gehen, dass wir eigentlich auch bis ans Existenzminimum uns hinunterspenden müssten, bis es jedem gleich gut geht oder bis niemand mehr aktiv unter Hunger leidet.
Nee, das sagt er nicht.
Das sagt er ziemlich wörtlich.
Nee, das sagt er nicht so, weil er ja schon auch einen gewissen Utilitarismus vertritt. Und ihm geht es schon darum, dass man sein Potenzial zu helfen maximiert. Also wenn ich jetzt ein Geschäftsmann bin und um diese Geschäfte zu vollziehen einen schönen Businessanzug brauche, dann würde er nicht sagen, ich sollte meinen Businessanzug verkaufen oder ich sollte mein Geld so investieren, dass ich mir keinen Anzug kaufe und das Geld spende, weil ich kann mehr Geld zum Spenden generieren, obwohl ich mir diesen Anzug kaufe. Oder weil ich mir diesen Anzug kaufe, kann ich mehr Geld zum Spenden generieren, als wenn ich einfach nur das Geld, das der Anzug kosten würde, spende.
Ja, das wäre dann schon auf der Ebene von praktischen Konsequenzen, dass er sagen würde, da würde er die Einschränkung machen, dass ich eben das nicht erforderlich ist, dass ich selber bis ans Existenzminimum runtergehe, solange ich eben dann die Möglichkeit habe, tatsächlich mehr Wert zu generieren.
Es ist nicht nur eine Ausnahme, sondern es ist wichtig, dass nicht jeder bis ans Existenzminimum runtergeht, weil es eben immer Menschen geben wird, die auf Hilfe angewiesen sind und irgendwo muss das Geld, das gespendet wird, ja auch herkommen. Das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Also so ein ganz egalitäres Level von alle leben am Existenzminimum sehe ich bei ihm nicht.
Also er sagt durchaus, dass das erstmal eine Possibility wäre oder eine Möglichkeit wäre, darüber nachzudenken. Aber ich würde ja auch recht geben, dass er das nicht so extrem ausbuchstabieren würde, sondern dass er schon, wie du sagst, eben dafür sorgen will, dass es Menschen geben soll, die eben befähigt sind zu helfen. Aber er sagt eben, dass eine praktische Frage ist, wie viel sollen wir denn geben? Und das ist ja eine Frage, die man auch genau auf diesem Level oder zwischen diesen Extremen diskutieren soll.
Ja, und bei ihm ist halt der Unterschied, was er einführt, so Sachen wie Spenden sind moraltheoretisch vorher und auch heute meistens als so ein Extra-Ding, also als etwas, was über eine Verpflichtung, die ich jetzt erstmal habe, hinausgeht. Und bei ihm ist halt so, nein, du bist dazu verpflichtet, das zu tun. Weil der Manu den Begriff Utilitarismus vorhin nochmal benutzt hat. Utilitarismus ist eine moraltheoretische Strömung, die formuliert, gut ist, was das Glück oder den Nutzen aller maximiert. Also in dem Fall, je mehr Leid ich verhindern kann oder je weniger Leid es gibt, desto besser. Das ist das Ziel und auf das müssen alle Handlungen ausgerichtet sein. Dementsprechend ist das, was ich geben kann, was ich sozusagen überhabe, nicht mehr nur einfach etwas, was über die Pflicht hinausgeht, sondern ich muss es sogar tun. Und das ist da seine Unterscheidung, die er da macht.
Ja, und in so einer Reinform des Utilitarismus wäre es ja geboten, dass man versucht, eine Balance oder eine Balance, die es gibt, möglichst weit hin zum Glück hin zu verschieben oder eben zum Wohlbefinden von möglichst vielen. Und da kann man ja diskutieren, ob er das genauso sieht. Also, weil er würde ja auch sagen, diese auch Kritik gegen den Utilitarismus, die oft und gerne gebracht wird, wie zum Beispiel, dass überhaupt nicht klar ist, worin jetzt eigentlich Nutzen bestehen soll oder was genau Glück dann heißt für möglichst viele Menschen, sagt er, da würde er sich ja eher distanzieren davon, sondern eben sagen, es geht ihm eher darum, dass man eben, wie weit man Leid vermeiden kann, ohne irgendwie diese ganzen großen Opfer zu bringen. Dass man eben nicht sagt, wir müssen alles für diese perfekte Balance tun.
Also die unkontroversesten Teile an dem Text sind ja einmal, Leid ist schlecht. Das, glaube ich, würde jetzt niemand gehen, dass das jetzt ist, was man kritisieren kann oder sollte. Also das ist natürlich möglich, das zu tun. Das ist aber keine Position, die allgemein vertreten ist. Und die meisten Menschen würden auch sagen, okay, das hat dann für mich nichts mehr mit Ethik oder mit richtigem moralischen Handeln zu tun. Und seine andere Einsicht ist nämlich, oder sein Grundsatz, seine These, Leid zu verhindern, gerade dann, wenn es für mich keine signifikanten Umstände macht, Leid anderer zu verhindern, dann muss ich das tun. Und das sind jetzt erstmal, ich würde sagen, Punkte, für die man ihn nicht kritisieren kann, wirklich. Man kann halt kritisieren, in welchem Kontext er das stellt.
Ja, auf jeden Fall sind es zwei Prinzipien oder zwei Prämissen, die eigentlich jeder mitgehen können sollte.
Ja, und die auch ganz unterschiedlich ethisch begründbar wären. Also je nachdem, was für eine ethische Position ich vertrete, ich müsste nicht mal Utilitarist sein, um beide dieser Thesen zu unterschreiben. Und zu sagen, es geht uns immer darum, dass wir Leid verhindern, vor allem dann, wenn wir es können, ohne dass es uns irgendwie ein großes Opfer erfordert.
Genau, also manche würden ja sagen, die Motive des Handelns zählen. Andere, wie Peter Singer, würden sagen, die Konsequenzen einer Handlung zählen. Die Utilitaristen würden es so sagen, wie du das gerade beschrieben hast. Aber alle drei könnten eigentlich mit diesen beiden Prämissen oder Prinzipien mitgehen.
Ja, deswegen ist das Argument auch so überzeugend, weil es logisch absolut schlüssig und es ist jetzt auch nicht wieder so ein, da hat sich halt eine philosophische Schule, hat halt irgendwie 200 Jahre lang über dieselben fünf Probleme nachgedacht und kommt dann bei irgendwelchen schwer nachzuvollziehenden, aber vielleicht richtigen Ideen am Ende raus. Und Peter Singer entwickelt ja diese Intuition ja auch dann weiter noch später. Das läuft heute unter dem Schlagwort effektiver Altruismus. Das ist im Prinzip die Idee, die beschränkten Ressourcen wie Zeit und Geld, das man hat, optimal einzusetzen, um möglichst viele empfindungsfähige Wesen, um deren Lebenssituation zu verbessern.
Da stecken ja auch schon wieder ein paar Vorannahmen noch drin, die jetzt hier im Text noch nicht vorkamen. Nämlich dieser Fokus auf empfindungsfähige Wesen, die ja nicht nur Menschen einschließen, sondern eben auch Tiere und bis zu einem ganz gewissen Grad vielleicht auch sogar Pflanzen. Aber im Wesentlichen meint er, glaube ich, mit empfindungsfähigen Wesen Tiere und Menschen. Und er geht ja davon aus, dass diese Wesen alle gewisse Präferenzen haben. Und zwar vor allen Dingen die Präferenz, eben Leid zu vermeiden. Und deswegen schließt es ja auch sehr gut an den Aufsatz und die These, die er hier formuliert hat, dass es schlecht ist, dass es Leid gibt und dass man helfen sollte, Leid zu vermeiden.
Ich glaube, wenn man das jetzt kritisieren wollen würde, dann wäre mein Ansatz, und das übernehme ich mal ein bisschen von Maeve McGowan, dass diese Art, über globale Gerechtigkeit nachzudenken, ein bisschen blind macht für die Hintergründe und die Strukturen, die diese globalen Ungerechtigkeiten, ja, also diese Katastrophen, die auch einfach aus Zuständen der Ungerechtigkeit herauskommen teilweise, ne? Daher kommen dann zum Beispiel die Kriegszustände oft oder auch, warum dann Länder eben nicht damit equipped sind, mit zum Beispiel so einer Flutkatastrophe umzugehen, warum sie die Ressourcen nicht haben, was ja dann oft strukturell und historisch bedingt ist. Also wenn das ganze Geld sozusagen, das erwirtschaftet wird, halt auf Kosten derer, die in diesen Ländern leben, erwirtschaftet wird, dann ist es auch kein Wunder, dass sie dann irgendwie auf Hilfe von außerhalb sozusagen angewiesen sind. Wobei man auch da sagen muss, dass er halt auch eine interessante Trennung macht. Er sagt im Prinzip, die Menschen des Westens, des Nordens, in die reichen Helfer und die des Südens in die Hilfeempfänger. Das ist auch eine Unterscheidung, wo man sagen muss, okay, damit entmachtet man diese Personen auch irgendwie, weil sie sind halt immer dann die Hilfeempfänger. Ja. Im Beispiel vom Kind sind sie praktisch das Kind, das in dem Teich liegt und ertrinken. Und wir sind dann diejenigen, die praktisch verpflichtet dazu sind, sie zu retten oder ihnen halt zu helfen, wo wir können.
Ja, und man könnte ihm natürlich auch vorwerfen, dass man nur Symptome bekämpfen würde und eben keine Ursachen, wenn man so handeln würde, wie er es uns hier vorschlägt. Dass wir sagen, gut, wir sehen, es gibt eben dieses Leid und dieses Leid muss halt ganz akut jetzt gelindert werden. Und wenn dann niemand mehr hungert, gerade in dem Moment, wenn wir diesen Zustand mal erreicht haben, dann ist eigentlich alles geschafft. Und genau wie du sagst, vernachlässigt das natürlich, dass es gewisse Ursachen gibt, warum Menschen immer wieder in die Situation kommen, dass es Hungersnöte gibt und dass sie unter Hunger leiden.
Aber natürlich hat Singer diesen Text vor dem Hintergrund einer akuten Hungersnot im heutigen Bangladesch geschrieben, 1972. Und ich glaube nicht, dass er sich dessen nicht bewusst ist, ja, dass es Ursachen dafür gibt. Also Peter Singer wird gewusst haben, dass es Ursachen dafür gibt. Aber ihm geht es ja erstmal um die konkrete Situation, wie die Situation mit dem fiktiven ertrinkenden Kind eben auch eine konkrete Situation ist. Ihm geht es darum zu zeigen, hey, wir sind dazu verpflichtet, zu helfen. Und natürlich muss dieser Schritt, der in diesem kurzen 16-Seiten-Aufsatz vollzogen wird, weitergedacht werden, dass man sagt, okay, wir sind auch dazu verpflichtet, diese Ursachen dafür zu bekämpfen. Das ist wichtig, ja. Aber erstmal geht es ihm ja um die konkrete Situation, dass er Hunger, Obdachlosigkeit, Mangel an medizinischer Versorgung sieht. Das ist ja der erste Schritt, das erstmal zu sehen. Und dann bin ich aber auch dazu verpflichtet, zu helfen, um dann in einem zweiten Schritt diese Ursachen zu bekämpfen.
Ja, ich würde halt nur sagen, dass er diesen zweiten oder vielleicht in deiner Aufzählung sogar eher dritten Schritt, dass das auch aus der Theorie, die er dann weiterentwickelt hat, die nächsten 40 Jahre einfach nicht hervorgeht. Die historische Relevanz von diesem Text ist unglaublich, weil damit sozusagen diese ganze Diskussion über globale Gerechtigkeit überhaupt begonnen hat. Und es ist halt ein ethischer Text, das heißt, in dem, was in westlicher Ethik klassisch als Ethik verstanden wird, fragt er sich, okay, was können Individuen tun? Und dann sagt er, okay, Individuen können spenden. Was meine Kritik daran ist, ist eher, man hätte das noch in andere Richtungen, die eigentlich bedeutender sind, weiterentwickeln müssen, was nicht passiert ist. Und diese Sachen gibt es auch. Ja. Das ist jetzt keine Kritik, wo ich jetzt sage, ich möchte Peter Singer dafür vernichten, dass er das gemacht hat. Ich finde das, was er mit effektivem Altruismus macht, finde ich höchst schwierig aus vielen Gründen. Aber erstmal bin ich dankbar, dass er die Diskussion aufgemacht hat. Und da muss man halt auch sagen, okay, es ist ein ethischer Text und ethische Theorien blenden halt gerne sowas wie politisches oder Hintergrundannahmen aus, um sagen zu können, okay, wir brauchen erstmal ganz abstrakte Grundsätze und wir fokussieren uns darauf, was die Individuen tun können.
Wobei der ja schon auch sehr interessant ist, dass er ja schon auf so praktische und politische Situationen eingeht, indem er ja zum Beispiel sagt, unsere moralischen Intuitionen haben sich verändert, seit wir in einer globaleren Welt leben. Und er gebraucht ja auch den Begriff Global Village und sagt, durch Kommunikationsmittel und durch Transportmittel hat sich das alles verändert. Das heißt, da wäre der Blick eigentlich schon sehr nah gewesen darauf, eben sich auch die ganzen zugrunde liegenden Strukturen anzuschauen, warum sich die Welt verändert hat und wer da auf welcher Seite gelandet ist danach im Laufe dieses Wandels.
Also er macht natürlich keine explizite Analyse, warum das so ist, aber er legt schon den Finger irgendwo in die Wunde, wenn er halt sagt, hey, in der westlichen Welt konsumieren viele Menschen ohne Rücksicht auf andere, oftmals ohne Rücksicht auf die Mitbürger um sie herum und schon gar nicht mit Rücksicht auf Bürger in anderen Weltteilen und achten eben nur auf ihren Konsum und oftmals spenden die noch gar nichts. Und das wird auch gar nicht irgendwie negativ hervorgehoben, sondern wenn überhaupt, dann wird gesagt, unser Gedanke von Charity funktioniert so, dass ich etwas spende und dann klopft mir jemand auf die Schulter und sagt, das hast du gut gemacht. Anstatt jemanden, der nicht spendet, schief anzuschauen und zu sagen, hey, eigentlich ist deine Pflicht, was zu tun. Ja? Da sehe ich schon eine gewisse Kritik im Konsumverhalten und in der Lebensweise, wie sie in weiten Teilen der westlichen Welt gepflegt wird.
Ja, aber die verlässt halt die individuellen Aspekte nicht. Also die kommt halt nie auf eine politische oder strukturelle oder irgendwie historische Ebene, sondern er bleibt halt genau da. Und da bleibt er auch für die nächsten 40 Jahre. Und ich muss sagen, dass diese grundsätzliche Kritik auch einfach wahnsinnig richtig ist. Und ich finde es auch deswegen immer noch nach wie vor ein relevanter Ansatz, weil wenn du das halt hörst, dann finde ich, hat das auch immer noch eine Relevanz, weil natürlich könnte ich mehr machen und natürlich sollte ich mehr machen. Und das ist da absolut klar, sehr präzise dargestellt. Es ist nur für mich der Punkt, dass Peter Singers Analyse einfach nicht weit genug reicht, um zu sagen, okay, wir kommen vielleicht irgendwann eines Tages mal auch an einen Punkt, wo die Welt so verändert ist, dass es eben nicht mehr nur so gemacht werden kann. Das ist auch vielleicht nicht sein Anspruch an dem Text, aber es sind 40 Jahre seit dem Text vergangen. Man hätte da auch in die Richtung weitergehen können, was er meines Erachtens nicht getan hat. Und deswegen wollte ich sagen, wenn ich in dieser ganzen Diskussion von globaler Gerechtigkeit, wenn ich dann irgendwas daran kritisieren kann, dann ist es, dass diese politische, historische und soziale Ebene einfach da nicht weiterentwickelt worden ist, wirklich in der Richtung. Ne? Er bleibt am Ende bei seinem effektiven Altruismus und dann kann er Elon Musk sagen, fantastisch, ich bin ein guter Kerl, alles ist gut, so wie ich mein Geld verdiene, solange ich einfach nur genügend davon abgebe an die Menschen, die gerade in akuten Notsituationen sind.
Also wenn man es sehr wohlwollend lesen will, kann man schon auch sagen, was Singer halt tut, ist, dass er sagt, jeder kann im Prinzip erstmal was tun und es ist sinnvoller zu sehen, es gibt akutes Leid und das gilt es zu lindern und das ist meine Pflicht, als zu sagen, es gibt irgendwelche diffusen Strukturen, die man ändern müsste und dann wird es den Leuten auch sehr viel struktureller besser gehen und auch auf lange Sicht. Also man kann natürlich schon sagen, es ist ein bisschen auch ein Appell daran, eben nicht nur zu sagen, ich vertraue darauf, dass die Politik oder eben global agierende Player irgendwann was an den Zuständen ändern, sondern dass jeder jetzt schon was tun könnte. Auch wenn ich sagen würde, es wird nicht gehen, ohne dass man was an den Zuständen ändert.
Gut, da wäre halt dann auch die Argumentation, die man sagen könnte, deine Verpflichtung ist auf der einen Seite vielleicht das Spenden, aber auf der anderen Seite vor allem, dass du dich politisch dafür engagierst, diese Zustände der Ungerechtigkeit aufzuheben und diese Strukturen zu ändern. Das wäre dann die andere Sache. Könnte man sagen, wir können das auch auf eine andere Idee von Verantwortung heben.
Außerdem würde ja ein Peter Singer, ein Elon Musk auf noch viel, viel mehr verpflichten, weil wenn der spenden würde, was ihm nicht wehtut, dann wäre er nicht so fucking rich. Ja. Ich sehe den Punkt oder die Kritik, dass er die strukturelle Analyse außen vor lässt und dass er das auch später nicht gemacht hat. Aber ganz falsch liegt er, finde ich, nicht mit dem Text. Also ich finde, er hat schon echt einen validen Punkt, halt zu sagen, ey, wenn du viel zu viel hast, was du nicht brauchst, dann gib's halt ab, um Leid zu lindern. Es ist doch total offensichtlich.
Ja, genau. Wie gesagt, die Gefahr besteht auch nur darin, dann dort stehen zu bleiben.
Ja, und was er ja auch
und das wollen auch einige Leute, wollen halt lieber da stehen zu bleiben, weil das die angenehmere Position für sie ist.
Ja, und weil die zum Beispiel genau diese Leute, für die das sehr angenehm ist, gerade ja auch nichts mehr fürchten, als zum Beispiel wirklich verpflichtet zu werden. Und zwar nicht von so einem moralischen Gefühl heraus, dass ich ja eigentlich verpflichtet wäre, was zu tun, sondern zum Beispiel Steuern zu zahlen, damit der Staat befähigt ist, Hungernden zu helfen. Ja, und das ist ja auch, unbedingt. Was man bei Singer ganz deutlich rausliest, dass der ein extremer Libertarier ist, der wirklich von staatlicher Einmischung eigentlich sehr, sehr wenig hält und sagt, es muss vom Individuum kommen und jeder soll halt so viel geben, wie er irgendwie kann. Und die Pflicht ist eher so auf meiner moralischen Innenseite. Aber niemand wird rechtlich darauf verpflichtet, tatsächlich zu geben.
Ich glaube, wir haben den Text ganz gut diskutiert. Aber man kann diesen Text eigentlich nicht lesen, ohne Brechts Ballade, Wovon lebt der Mensch, aus der Drei-Groschen-Oper im Hinterkopf zu haben, oder?
Ja, erzähl mir bitte, ich habe vergessen, worum es da geht, ich weiß es nicht mehr.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Brecht legt ja 40 Jahre vor Singer schon den Finger in dieselbe Wunde und sagt, hey, es gibt viel zu viele Leute, die nur auf sich schauen und eigentlich wäre schon geboten, Rücksicht auf andere zu nehmen. Und wenn es jemandem mal nicht gut geht, dann sollte man denen schon helfen.
Ja, er würde ja auch selber sagen, dass das ein Problem ist, dass es Hunger gibt auf der Welt. Das haben auch Leute im Mittelalter schon gesehen und darauf hingewiesen. Er zitiert ja sogar Augustinus, dann in der, Thomas von Aquin zitiert er.
Na ja.
Und sagt, dass das Brot, das man zurückhält und das man nicht braucht, eigentlich dem gehört, der hungrig ist. Und man kann auch das halt wieder so lesen, dass man sagt, ich entscheide ja selber, wie viel ich irgendwo brauche und was ich zurückhalte und dann gebe ich was ab. Aber das, also Thomas würde ich viel radikaler lesen. Thomas würde ich eher so lesen, dass es da wirklich um Umverteilung geht und nicht darum, dass jemand einfach nur so ein bisschen spendet, was ihm nicht wehtut. Und so könnte man ja auch Singer, wenn man diese starke Version liest, könnte man Singer ja auch so verstehen, dass man sagt, eigentlich, was wir bräuchten, wäre eine wie auch immer geartete Umverteilung von Besitz, von Gütern und von den Ressourcen, die man braucht, um sich zu ernähren und eben nicht in der moderaten Version, jeder gibt halt so viel, wie ihm nicht wehtut.
Das hat Singer einfach noch gar nicht gewusst, dass er einfach ein marxistischer Revoluzzer eigentlich ist.
Nee, deswegen ist er ja krasser Libertarier, weil der Staat, der bleibt da weg, ja. Das macht nicht der Staat.
Gut, also ich glaube, wir haben jetzt diesen Text wahnsinnig gut beleuchtet.
Ich würde sagen, wir haben den Text moderat gut beleuchtet. Ich würde nicht so eine starke Annahme machen.
Ich würde sagen, wir haben den Text moderat gut beleuchtet im singerischen Sinne. Wir haben gesehen, dass dieser Text ganz zentral war für globale Gerechtigkeit, für die Öffnung dieser Diskussion, so wie wir bis heute auch mit drüber reden. Er hat dabei eine ganz, ganz starke Intuition, die auch den meisten Leuten sofort eingängig ist und haben ihn dann abschließend teilweise ein bisschen kritisiert, dass Teile wie das politische oder echte Veränderungen vielleicht ein bisschen zu kurz kommen oder für ihn in dem Fall einfach nicht relevant sind, weil er sagt, es geht mir darum, was Individuen füreinander leisten können in der Bekämpfung des akuten Hungers jetzt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und ciao!